aufgeschrieben hat. Und er war ja selber als Augenzeuge mit dabei, einer, der selber das persönlich miterlebt hat. Und es hat auf ihn tiefen Eindruck gemacht, was er hier mit ansehen musste, mit erleben musste. Da hat sich so sein Bild von Gerechtigkeit, sein ganzes Weltbild irgendwo an diesem Ereignis vor den Toren Jerusalems doch ziemlich auf den Kopf gestellt, dass er noch Jahre danach es praktisch wörtlich wiedergeben konnte, wie sich das Ganze zugetragen hat. Deswegen, wir haben es hier mit einer Erstquelle zu tun. Ich lese es mal vor, Matthäus Kapitel 27, diese Sätze 11 bis 26 in der recht neueren Übertragung Hoffnung für alle. Sie können es hier vorne an der Leinwand auch dann im Wortlaut mitlesen. Da protokolliert Matthäus das folgendermaßen. Jesus wurde zu dem römischen Statthalter Pilatus gebracht. Der fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, ja, du sagst es. Als nun die hohen Priester und die führenden Männer des Volkes alle möglichen Anklagen gegen ihn vorbrachten, schwieg Jesus. Hörst du denn nicht, wie schwer sie dich beschuldigen? Fragte Pilatus. Aber Jesus erwiderte kein Wort. Darüber wunderte sich Pilatus sehr. Der Statthalter begnadigte jedes Jahr zum Passafest einen Gefangenen, den sich das Volk selbst auswählen durfte. In diesem Jahr saß ein berüchtigter Verbrecher im Gefängnis. Er hieß Barabbas. Als sich nun die Menschenmenge vor dem Haus des Pilatus versammelt hatte, fragte er sie, das war das Bild über den Balkon runtergebeugt, wen soll ich dieses Mal begnadigen? Barabbas oder Jesus, euren Messias? Denn Pilatus wusste genau, dass die führenden Männer des jüdischen Volkes das Verfahren gegen Jesus nur aus Neid angezettelt hatten. Während Pilatus die Gerichtsverhandlung leitete, schickte ihm seine Frau eine Nachricht. Unternimm nichts gegen diesen Mann, er ist unschuldig. Ich habe seinetwegen in der letzten Nacht einen furchtbaren Traum gehabt. Inzwischen aber hatten die hohen Priester und die führenden Männer des Volkes die Menge aufgewiegelt. Sie sollten von Pilatus verlangen, Barabbas zu begnadigen und Jesus umzubringen. Als der Statthalter nun seine Frage wiederholte, wen von den beiden soll ich freilassen, schrie die Menge, Barabbas, Barabbas. Und was soll mit Jesus geschehen, eurem Messias? Da brüllten sie alle ans Kreuz mit ihm. Was für ein Verbrechen hat er denn begangen, fragte Pilatus. Doch ununterbrochen schrie die Menge ans Kreuz mit ihm. Als Pilatus sah, dass er so nichts erreichte und dass der Tumult immer nur größer wurde, ließ er eine Schüssel mit Wasser bringen. Für alle sichtbar wusch er sich die Hände und sagte, ich bin am Blut dieses Menschen nicht schuldig. Die Verantwortung dafür tragt ihr. Die Menge schrie zurück, ja, wir und unsere Kinder, wir tragen die Folgen. Da gab Pilatus ihnen Barabbas frei. Jesus ließ er auspeitschen und zur Kreuzigung abführen. Soweit dieser Augenzeugenbericht von Matthäus. Wir entdecken hier den Pontius Pilatus als einen römischen Präfekten, der mit der Situation, vor die er gestellt wurde, an Karfreitag damals restlos überfordert war. Er versucht irgendwie, sich noch einigermaßen passabel aus der Affäre zu ziehen. Aber wir merken im Verlauf dieser ganzen Beschreibung, es ist ihm völlig entglitten. Er ist nicht mehr Herr dieser Situation. Nun, wer ist dieser Politiker, mit dem wir es hier zu tun haben? Über viele Jahrhunderte, ja sogar Jahrtausende, wurde diese Existenz und die historische Bedeutung von diesem Pontius Pilatus sehr in Frage gestellt, weil er in der ganzen römischen Geschichtsschreibung authentisch gar nicht vorgekommen war, bis man dann im Jahr 1961 bei Ausgrabungen in Caesarea tatsächlich auf Steine gestoßen war, die seine Inschrift beinhaltet haben. Also 1961 hat man gefunden, Pontius Pilatus, hier kann man den Stein sehen, hier, Pontius Pilatus und dann noch sein Titel, er war wirklich Präfekt und wurde oben dann das erste unter der Zeit von Kaiser Tiberius persönlich in sein Amt gehievt. Damit wurde also in diesem Jahr 61 die geschichtliche Überlieferung, die wir in der Bibel finden und die auch dann von anderen römischen Historikern, Tacitus zum Beispiel oder Josephus, ein jüdischer Historiker, oder Philo von Alexandrien, wurden durch diesen Fund bestätigt. Es hat ihn wirklich gegeben, diesen Pontius Pilatus, und zwar als Präfekt hier in dieser römischen Provinz Judäa. Und diese ganzen Geschichtsschreiber bestätigen also das, was die Bibel ebenfalls beschrieben hat. Im Jahr 26 nach Christus wurde Pontius Pilatus von Kaiser Tiberius persönlich als Präfekt oder Statthalter, also als verlängerter Arm vom römischen Kaiserthron in Judäa, der Provinz, eingesetzt. Das war keine einfache Mission und dieser Statthalterposten, der hatte manchen schon richtig Kopfzerbrechen bereitet und da sind viele schon daran gescheitert, eben weil diese Provinz Judäa bekannt war und berüchtigt war als eine absolut widerspenstige, aufständische und römerfeindliche Provinz. Da gab es immer irgendwelche Tumulte oder Ausschreitungen, Revolutionen in kleineren Stil. Also es war irgendwo ein Pulverfass, diese Provinz Judäa. Und Pilatus versuchte nun von vornherein mit allen Mitteln, alles, was bereits irgendwo an irgendeinem judäischen Nest nach Widerstand riecht, nach Revolution schmeckt, im Keim zu ersticken. Und er ging hier mit größter Brutalität vor. Der Geschichtsschreiber Josephus zum Beispiel sagte, dass er absolut brutal in seiner Vorgehensweise war. Also vor keiner Gewaltmaßnahme zurückschreckte. Aber so konnte er es schaffen, dass er immerhin 10 Jahre lang sich auf diesem Posten halten konnte. Das ist wenigen gelungen. Im Jahr 36 schließlich wurde er dann doch von Kaiser Tiberius abgesetzt, als er mit maßloser, brutaler Gewalt gegen die Samariter auf dem Berg Gerizim vorging. Da hat er ein Massaker unter der samaritischen Bevölkerung angerichtet und das war dann für Tiberius wirklich maßvoll. Jetzt muss er weg. Das war wohl der Tropfen, der das Fass dann letztlich zum Überlaufen gebracht hat. Dann wurde Pilatus daraufhin nach Rom vor den Kaiser beordert und musste sich dann vor Tiberius rechtfertigen. Und der römische Geschichtsschreiber Philo von Alexandrien, Ägypten, der beschreibt das ein bisschen näher. Dann lauteten die Vorwürfe, die der Tiberius, also sein kaiserlicher Chef, gegen ihn vorbrachte. Ich zitiere jetzt Philo auf Deutsch. Bestechungen, Beleidigungen, Raub, Gewalttätigkeit, Zügellosigkeit, wiederholte Hinrichtungen ohne juristisches Verfahren, konstante Ausübung von extrem leidvoller Grausamkeit. Also da hätte sich bei uns wahrscheinlich auch kein Politiker halten können mit dieser Liste an Verfehlungen, wenn bei uns bereits irgendwelche nicht eindeutigen Doktorarbeiten schon für Rücktritt reichen. Das war damals wirklich absolut eine ganz andere Kategorie. Und wir merken in dieser Litanei, der musste weg, der war nicht mehr zu halten. Im Jahr 39 schließlich wurde er von Tiberius' Nachfolger, dem Kaiser Caligula, zum Selbstmord gezwungen. So lautet dann die Überlieferung. Also er musste sich dann letztlich selber töten, um einer Hinrichtung dann aus dem Weg gehen zu können. Naja, zweifelhaftes Unterfangen damals. Aber den spektakulärsten Auftritt von Pontius Pilatus erleben wir genau hier an diesem Karfreitag, den wir heute feierlich und denkwürdig begehen. Dieser Prozess gegen Jesus Christus, naja, mehr eigentlich ein Scheinprozess war das ja. Es war ja keine faire Verhandlung. Irgendwie stand das Ergebnis ja von vornherein schon fest. Dieser Prozess gegen Jesus Christus verschaffte ihm seinen Platz im apostolischen Glaubensbekenntnis, das jeden Sonntag in Tausenden von christlichen Gemeinden auf der ganzen Welt gemeinsam gesprochen wird. Gelitten unter Pontius Pilatus. Es haben wenige Menschen geschafft, ins Glaubensbekenntnis reinzukommen. Pilatus sehr wohl, als Römer. Diesem Prozess verdankt Pilatus seinen Platz in den Geschichtsbüchern dieser Welt. Und diesem Prozess verdankt er seinen Platz bei Asterix und Obelix. Was vielleicht manche wissen, in diesem Buch Die Odyssee wird er unter dem Pseudonym Pontius Penatus mitsamt seiner Wasserschüssel abgebildet. Also es war wirklich eine bedeutende römische Persönlichkeit. Das haben auch nicht viele Römer dann in Asterix und Obelix reingeschafft. Er war hier dabei. Nun schauen wir uns diese Ereignisse von Karfreitag mal ein bisschen näher an. Nach seiner Gefangennahme wird Jesus noch am selben Abend, in derselben Nacht vor den Hohen Rat gebracht, den jüdischen Hohen Rat, und dort zum Tod verurteilt. Nur wussten diese Leute natürlich, dass sie gar nicht die Kompetenz haben, über Leben und Tod zu entscheiden, geschweige denn eine Todesstrafe sogar noch zu vollstrecken. Das war allein der römischen Obrigkeit vorbehalten. Deswegen wurde er am nächsten Morgen dann vor eben diesen römischen Statthalter, Prokurator Pontius Pilatus gebracht. Und der erfährt nun aus dem Mund von Jesus persönlich, dass er der König der Juden ist und aus Galiläa stammt. Da merkte Pilatus bereits, aha, das könnte eine heikle Angelegenheit werden. Aber das Stichwort Galiläa hat ihm einen guten Tipp gegeben, nämlich für Galiläa war nicht mehr er vordergründig zuständig, sondern der König Herodes. Also schickte er ihn, der gerade zufällig in der Stadt war, schickte er Jesus zu diesem König Herodes. Der hat nun seine Späßchen mit ihm getrieben, sich ziemlich lustig gemacht und hat ihn dann wieder zurückgeschickt mit einer Delegation, wieder zu Pontius Pilatus, weil Herodes sagte, also über Todesstrafe darf ich ja letztlich auch nicht befinden. Lieber Pilatus, es ist dein Problem. Und so wurde Jesus hin und her geschoben an diesem Karfreitagmorgen. Und jetzt war er wieder bei Pilatus, wieder im römischen Prätorium. Und jetzt wird Pilatus zunehmend mit diesen Angriffen des manipulierten jüdischen Mobs konfrontiert, die alles dran setzen, hier einen Unschuldigen ans Kreuz zu bringen. Und wir sehen hier auch die halbherzigen Versuche von dem wirklichen Machthaber, von dem Präfekten Pontius Pilatus, das zu verhindern. Und dann sehen wir auch diese selbstgerechte Geste, dem Volk einerseits seinen Willen zu gewähren, Jesus ans Messer zu liefern und gleichzeitig seine eigenen Hände in Unschuld zu waschen. Und dann sehen wir auch noch diese Warnung seiner Gattin, sich nicht an Jesus zu vergreifen, weil sie in einem Traum sich von der Unschuld dieses Angeklagten überzeugen konnte. Wir entdecken hier im weiteren Verlauf von diesem Scheinprozess einen charakterlich absolut skrupellosen Menschen, der hier aber völlig zwischen allen Stühlen sitzt. Egal, was Pilatus jetzt tut, egal, wie er sich entscheidet, es ist immer verkehrt. Er kann hier letztlich gar nichts mehr richtig machen. Und so kommt er aus dieser Nummer, vor die er gestellt worden war, nicht mehr unbeschadet raus. Und so greift er jetzt zum letzten Mittel, sein schlechtes Gewissen doch noch zu beruhigen und lässt sich diese Wasserschüssel bringen. Und bis heute erfreut sich so eine Wasserschüssel größter Beliebtheit bei den Menschen. Als Symbol, das geht mich gar nichts an. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Dieser Tod von Jesus Christus hat mit mir selber nicht das Geringste am Hut. Der Tod von Jesus betrifft mich ja gar nicht. Was damals geschehen war, vor nahezu 2000 Jahren, das kratzt mich nicht mehr. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich habe keinen umgebracht. Ich zahle meine Steuern. Ich bin meiner Frau treu. Ich halte den Sonntag von Arbeit frei. Und auch bei den restlichen Geboten schneide ich gut, zumindest überdurchschnittlich ab. Ich bin unschuldig. Zumindest nicht so schuldig wie mein Nachbar. Also der hat sonntags den Rasen gemäht und hat mich schon einige Male nicht gegrüßt. Ich bin nicht so schlecht wie viele andere auf dieser Welt. Ich bin zufrieden mit mir. Ich bin schon recht. einer von den Guten, von den Besseren. Nicht perfekt, aber für einen Freispruch reicht das allemal. Schließlich haben die anderen ja angefangen, haben mich provoziert, wenn ich mich mal daneben benommen habe. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Da haben wir diese Wasserschüssel im 21. Jahrhundert. Aber wie seht ihr das? Kann man sich hier so einfach aus der Affäre ziehen? Nur mit einer Wasserschüssel? Nun, Pilatus hat mit großer Wahrscheinlichkeit an diesem jüdischen Gesetz angeknüpft, das im 5. Mosebuch geschrieben steht. Da war das so die Vorgabe, wenn Leute aus einem Dorf auf dem Feld draußen ein Mordopfer gefunden haben und sie gab keine Zeugen für diese Tat und sie können auch nicht herausfinden, wer nun wirklich der Mörder war, dann waren jetzt nach dem jüdischen Gesetz die Ältesten verpflichtet, mit einer Waschschüssel rauszugehen an diesen Tatort, eine Kuh zu opfern und über der geschlachteten Kuh, die als Opfer dargebracht wurde, jetzt die Waschschüssel zu nehmen und seine Hände und die Hände jetzt in dieser Waschschüssel zu baden. Also das Mordopfer, die Kuh als Opfer und darüber die Waschschüssel. So kann man sich das bildhaft vorstellen. Und diese Handlung, diese Geste mit der Waschschüssel sollte jetzt zweierlei bedeuten. Die erste Bedeutung war von den Ältesten der Stadt: Wir haben mit diesem Mord nichts zu tun. Wir können es nicht herausfinden. Wir sind unschuldig an diesem Mord. Und zweitens, es war ein Mord. Jemand ist schuldig, den wir nicht mehr finden konnten. Es war ein Unschuldiger, der getötet wurde. Also die Unschuld des Getöteten wurde damit dokumentiert und die eigene Passivität. Es geht uns nichts an. Das wusste natürlich Pilatus, er kannte dieses Gesetz. Aber jetzt die Frage, kann man sich so leicht aus der Affäre ziehen? Einfach so zu tun, was hier mit Jesus geschieht, geht mich nichts an. Da geschieht zwar ein Mord und ihr als Juden seid verantwortlich dafür, aber es betrifft mich nicht. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Kann man so jede Verantwortung einfach wegschieben? Nun, die Bibel ist hier mit ihrer Antwort sehr eindeutig. Die Bibel sagt, hier an diesem Karfreitag gibt es keinen einzigen, der nicht schuldig ist. Sie geht sogar noch einen großen Schritt weiter, indem sie sagt, hier auf dieser ganzen Erde gibt es keinen einzigen Menschen und es gab auch noch nie einen, der unschuldig wäre. Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Alle sind Sünder. Keiner kann seine Hände in Unschuld waschen. Das ist hier jetzt eine ganz entscheidende Sache, über die wir an Karfreitag nachdenken. Wieso hat sich denn Jesus als Unschuldiger hinrichten lassen? Wieso hat er sich nicht gewehrt? Eben genau darum, weil sie alle schuldig sind. Die einen vielleicht etwas direkter, indem sie Jesus an diesem Kreuz festgenagelt haben. Die anderen etwas indirekter, indem sie nichts dagegen unternommen haben. Aber schuldig sind wir alle. Da hat sich bis heute überhaupt nichts daran geändert. Und weil Jesus genau wusste, dass ein Schuldiger niemals zu Gott kommen kann, musste er als Unschuldiger für diese Schuld sterben. Es war ein stellvertretendes Todesurteil, das Jesus auf sich genommen hat. Deswegen so widerspruchslos. ich opfere mich für alle anderen Menschen. Über diesem Kreuz müsste konsequenterweise eigentlich mein Name stehen. Da müsste dein Name angebracht sein. Weil es hier an diesem Kreuz um dein Leben geht und um mein Leben geht, um deine Schuld und um meine Schuld, für die Jesus sich hier hinrichten ließ. Rembrandt, der bedeutende Maler des 17. Jahrhunderts, hatte seine ganz persönliche Art, das, was ich versucht habe, eben deutlich zu machen, auszudrücken. Sie sehen hier vorne dieses Gemälde, die Kreuzaufrichtung, wie es bezeichnet war. Sie können durch die Lichtverhältnisse nur das Entscheidende erkennen. Aber da ganz unten hier, an der Stelle, wo man diesen einen Mann mit der Mütze sieht, am Längsbalken, hat Rembrandt eine Gestalt gemalt, die historisch mit Karfreitag nichts zu tun hatte. Hier hat sich Rembrandt selber gemalt. Es ist ein Selbstbildnis. Rembrandt schmuggelt sich praktisch in diese Kreuzigungsszene rein. Da schaut mal alle her, liebe Zeitgenossen, liebe Kunstliebhaber, liebe Mitmenschen, schaut mal alle her. Ich, Rembrandt, habe Anteil am Tod des Unschuldigen. Schaut alle her. Ich habe Dreck am Stecken. Meinetwegen musste er sterben. Ich habe meinen Platz an diesem Kreuz gefunden. Ich bin schuldig. Und keine Wasserschüssel dieser Welt kann mir meine Schuld wegnehmen. Ich brauche Vergebung. Johannes, ein weiterer enger Freund von Jesus, der damals diese Hinrichtung aus nächster Nähe miterleben musste, er schreibt dazu Folgendes: Das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. Wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Jesus musste sterben, dass wir Vergebung unserer Schuld erhalten können. Oder so wie es Johannes geschrieben hat, das Blut von Jesus, Gottes Sohn, reinigt uns. Diese Wasserschüssel des Pilatus und der vielen, die sich seither versuchen, da irgendwo der Verantwortung zu entziehen, ist ein Betrug. Wir können uns nicht selber entschulden. Wir kriegen unsere Schuld nicht weg. Um Vergebung zu empfangen, muss ich meine Sünde, meine Schuld eingestehen. So wie es Rembrandt tat. Wenn wir unsere Sünde bekennen, wird uns vergeben, weil Jesus dafür sein Leben gegeben hat. Wenn ich einsehe, ich habe Teil an dieser Kreuzigung, meinetwegen musste Jesus sterben, dann kann ich Vergebung in Anspruch nehmen. Wenn wir nun unmittelbar zum zweiten Teil des Gottesdienstes, nämlich dem Abendmahl, kommen, da wird ebenfalls ein Gefäß eine große Rolle spielen. Es ist nicht mehr die Wasserschüssel. Es ist der Kelch des Abendmahls oder wie wir es hier bei uns handhaben, diese kleinen Gläschen mit dem Traubensaft. Wer diesen Saft trinkt, bringt damit ganz bewusst zum Ausdruck, ich will meine Hände nicht in Unschuld waschen. Für mich gilt nicht die Wasserschüssel, sondern für mich gilt das Blut von Jesus Christus. Ich bin schuldig und ich will durch das Trinken von diesem Traubensaft und das Essen von diesem Brot zum Ausdruck bringen, ich will Vergebung in Anspruch nehmen. Ich bin schuldig und danke Jesus für seinen stellvertretenden Tod, durch den er mich reinigt. Wer das Abendmahl nimmt, sagt damit gleichzeitig, ich bin schuldig an deinem Tod, Jesus. Mir hilft keine Wasserschüssel, sondern nur dein Blut. Zur Überleitung auf diesen doch gewichtigen Teil des Abendmahls singen wir jetzt gemeinsam ein Lied, in dem es Margret Birkenfeld ebenfalls zum Ausdruck bringt, der Tod von Jesus geschah meinetwegen. Ich war daran beteiligt, denn für mich gingst du nach Golgatha. Die Strophen werden wieder hier vorne eingeblendet. Paulus schreibt zum Abendmahl Folgendes. Das Folgende hat der Herr selbst gesagt und ich gebe es euch so weiter, wie ich es empfangen habe. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, einen Laib Brot. Und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wer also unschuldig dieses Brot isst und unwürdig dieses Brot isst oder aus diesem Kelch des Herrn trinkt, der macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb solltet ihr euch prüfen, bevor ihr das Brot esst und aus dem Kelch trinkt. Mit dem Empfang des Abendmahls bekennen wir uns schuldig am Tod von Jesus. Wir haben daran persönlichen Anteil. Das Abendmahl selber ist jetzt keine magische Handlung, die uns nun irgendwie die Sünden wegspült. Johannes ist hier sehr eindeutig in der bereits zitierten Stelle. Wenn wir die Schuld bekennen, wird sie uns weggenommen. Das heißt, wenn wir uns dazu stellen, ja, das ist meine Schuld. Keine Wasserschüssel der Welt kann mir hier helfen. Keine Wasserschüssel der Selbstgerechtigkeit kann mich hier freisprechen. Ich bin schuldig. Ich hab den Tod von Jesus Christus nötig, dann ist das mein Bekenntnis und damit auch bekomme ich die Vergebung meiner Schuld zugesprochen. Das Abendmahl ist dann wie so eine Bestätigung, dass vergeben wurde. Eine Zusicherung, eine Begnadigung, ein Wort Gottes in Brot und Traubensaft. Ein Wort Gottes für mich persönlich. Dir sind deine Sünden vergeben. Ich habe bezahlt. Wir gehören jetzt zusammen. Für immer. Es ist ein Bündnis, das wir schließen. So ist das Abendmahl auch eine Einladung an jeden Einzelnen von uns, der sich hier schuldig sieht und Vergebung möchte. Wir haben das jetzt hier in diesem Freitag, Karfreitagsgottesdienst, nun folgendermaßen vor, dass Sie nun selber die nächsten 30 Minuten ganz persönlich nach Ihrem individuellen Rhythmus gestalten können. Wir möchten Ihnen mehrere Angebote machen, die Sie in ganz persönlichem Zuschnitt für sich auch in Anspruch nehmen können. Hier vorne im Zentrum des Gottesdienstraumes ist ein großer Abendmahlstisch aufgebaut. Da werden dann gleich 4 Mitarbeiter hier vorne stehen. Und da können Sie ganz ungeniert zu einem von diesen 4 Mitarbeitern gehen. Und Sie bekommen dann zuerst die Brote gereicht, dann die Gläschen mit dem Traubensaft und dann abschließend auch einen Bibelspruch. Der wird Ihnen zugesprochen, so als ein ganz persönliches Wort Gottes für Sie ganz persönlich. Dieser Bibelspruch kann Ihnen vielleicht eine Hilfestellung geben, um weiter darüber nachzudenken, um weiter mit Gott ins Gespräch zu kommen, an Ihrem Platz dann wieder die Stille zu suchen, um zu beten oder über die Schuld nachzudenken, die Ihnen ins Bewusstsein kommt. Oder Jesus zu danken für seine abgrundtiefe Liebe, dass er Ihnen diese Einladung ausspricht, zu ihm zu kommen. Vielleicht denken Sie auch an die Altlasten Ihres Lebens. Das, was Sie an, vielleicht atomar verseuchten Müll versucht haben, irgendwo zu verbuddeln und Gras drüber wachsen zu lassen. Und Sie merken, das Gift kommt immer wieder hoch. Obwohl es vielleicht schon 50, 60 Jahre her ist. Ich habe keinen Frieden drüber. Ich habe gemeint, die Zeit nimmt meine Schuld weg, aber es holt mich immer wieder ein. Auch dafür ist die Gelegenheit, dass Sie das nicht mehr länger mit sich rumschleppen brauchen. In einem stillen Gebet können Sie das alles Jesus bekennen, verbunden mit der Bitte, dass er Ihnen diese Schuld wegnimmt und Schritte der Heilung und der Versöhnung ermöglicht. Für viele ist es hilfreich, das hat die Erfahrung gezeigt, dass sie nicht allein auf ihren Plätzen, auf ihren Stühlen diese stillen Gebete suchen, sondern gerne das mit einem Mitarbeiter beten möchten, besprechen möchten. Auch dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Und da geht es nicht nur um die ganz gravierenden, schweren Sünden, die sie belasten, sondern auch einfach nur um den Wunsch, bitte bete du für mich, ich habe hier eine Situation, ein Problem vor Augen, eine Krankheitssituation oder irgendwas auch immer, bitte bete du für mich. Hier vorne haben wir 3 Stuhlpaare aufgestellt und im Gemeindebüro, auch dort ist die Möglichkeit, dann zu jemandem zu kommen. Das sind Mitarbeiter, die gerade auf Sie warten, ganz unkompliziert. Da vorne, das sieht man halt hin, aber das ist egal. Wir sind alle sowieso im selben Boot. Wir alle haben das Gebet nötig. Ob wir das jetzt auf unseren Plätzen hier tun oder hier vorne tun, das ist einfach nur, dass wir wissen, da sind die Leute, da sitzen sie. Das ist überhaupt nichts Peinliches, da geht es um keine irgendwelche Show, sondern einfach nur, das sind Leute da mit einem offenen Ohr. Da Das trifft es vielleicht am ehesten. Und die beten für mich, die beten mit mir, die hören sich an, was ich zu sagen habe und sind allesamt der Diskretion und Verschwiegenheit verpflichtet. Sie müssen also keine Angst haben, dass das, was Sie hier sagen, irgendwie mal die Runde machen könnten. Es bleibt da einfach. So können Sie hier Ihre Last aussprechen. Sie können hier Jesus Ihren Dank ausdrücken mit anderen. Sie können erleben, gemeinsam in diesem Gebet, wie befreiend es sein kann, dunkle Punkte ans Licht zu bringen oder Vergebung in Anspruch zu nehmen oder gesegnet zu werden und die Zuwendung von Jesus zu spüren. Alles sind Möglichkeiten hier auf diesen drei Stuhlpaaren oder im Gemeindebüro. An der Tür des Gemeindebüros hängt ein kleiner Zettel. Wenn jemand schon drin ist, dann heißt es PrayStation besetzt. Bitte warten Sie einen Augenblick. Und wenn es frei ist, steht die andere Seite vorne, PrayStation frei. Bitte eintreten. Sie müssen keine Nummer ziehen. Einfach rein. Ja? Also ganz unkompliziert machen wir das hier. Es sind Angebote. Sie können also die nächsten, inzwischen noch 25 Minuten, ganz in Ihrem eigenen Rhythmus gestalten. Sie wählen selber, in welcher Reihenfolge Sie das tun möchten. Sie sind völlig frei, wie Sie das handhaben wollen. Es ist eine Einladung. Hier vorne zeigen wir während dieser Zeit dieses Bild von Rembrandt. Das ist ein Altarbild, auch dazu geeignet, um das zu betrachten, was möchte Jesus mir durch dieses Bild sagen. Sie können diesen Bibelvers, den Sie zugesprochen bekommen, nehmen, um darüber sich Gedanken zu machen, völlig, völlig individuell. Nehmen Sie einfach diese Gelegenheit beim Schopf und kommen mit Jesus 25 Minuten eben in Ihrem Rhythmus ins Gespräch. Ich möchte jetzt betend überleiten zu diesem freien, interaktiven Abendmahlsteil und Sie dann selber dieser Interaktion mit Jesus überlassen, bis es dann wieder von hier vorne weitergeht.